Okay. Willkommen zu Frequenzmessung unhörbarer Signale mit Andreas oder auch Delta Juliet 3 Echo India.
Ja, danke schön. Die Folien gibt es auch im Internet, da gibt es einen QR-Code, denselben Link gibt es auch schon im Fahrplan. Kann man sich runterladen. So, das ist mehr für mich das lese ich jetzt nicht alles vor, das kennt ihr, das ist die Vortragsankündigung aus dem Fahrplan. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was jetzt gleich kommt. So, wer bin ich? Andreas Krüger, ist auch die Zusammenfassung aus dem Fahrplan, Funkamateur seit irgendwie 25 Jahren. Hans Dampf in vielen Gassen, macht viel, aber nichts richtig. Na, okay. Funkamateur in einer Großstadtwohnung, immer ein bisschen schwierig, aber naja. Früher Softwareentwickler, inzwischen Rentner. Wer sich für mich interessiert, Homepage von Fediverse, da findet man sich, also Links, ne, klicken. AFU Barcamp für Leute, die sich für Amateurfunk interessieren. Ja, und ich habe noch mehr Antworten drauf, was Funkamateure eigentlich so alles machen. Nämlich einen Vortrag vom Easter Hack letztes Jahr, der ist auch aufgenommen worden. Mal Neugier halber, wie viele Leute hier sind lizenzierte Funkamateure? Ungefähr ein Drittel, würde ich sagen. Okay, danke schön. So, worum geht es hier? Es geht um irgendwie Quatsch, ja, irgendwelche, eine Aufgabe lösen, deren Lösung kein Mensch braucht. Funkamateure in den USA senden zweimal im Jahr, viermal je ein Signal auf der Kurzwelle und das Signal ist eine Minute lang und die Aufgabe ist, finde raus, auf welcher Frequenz wurde das genau gemessen. So, und das habe ich so ungefähr maßstabgetreu hingekriegt. Da sind die Funkamateure in den USA, da hinten bin ich und da ist die Erde und wieso geht denn das? Funkwellen sind irgendwie Licht einer extrem roten Farbe und das, wenn diese breiten sich erstmal geradlinig aus und die verschwinden dann im Weltraum, da ist halt die Erde dazwischen, da kommen die Funkwellen nicht durch, also aber wir haben die Ionosphäre. Das ist auch immer noch so ungefähr maßstabgetreu. Das funktioniert so, von der Sonne kommen harte Strahlen bei uns an, ultraviolettes Licht, Röntgenstrahlen und so ein Gedöns. Die nennt man ionisierende Strahlen oder genau das machen sie hier. Die ionisieren die hohe Atmosphäre und ich habe dann Plasma da oben, elektrisch geladene Ionen halt. Und Plasma kann ankommende Funkquellen, hier ist das Plasma, reflektieren wieder zur Erde zurück. Wenn ich das dreimal mache, komme ich von den USA bis zu uns rüber. Übrigens, die Höhe von dem ist so 200 bis 400 Kilometer. Das ist bereits die Höhe, wo die ISS rumschwirrt. Fast Vakuum. Ganz, ganz bisschen ist da aber noch und das reicht tatsächlich aus, um unsere Funkwellen zu reflektieren bei der richtigen Frequenz. Das funktioniert aus anderen Gründen nicht bei Langwelle und Mittelwelle. Das funktioniert in Mittelwelle manchmal schon. Funktioniert auch nicht bei UKW, weil wenn UKW gegen diese Schicht stößt, dann wird es vielleicht ein bisschen abgelenkt, aber verschwindet im Weltraum. Aber bei Kurzwelle kann es reflektiert werden, wenn ich hier meine Ionosphäre habe, wenn die Radiowellen zu steil ankommen, dann verschwinden sie im Weltraum. Die müssen flach dagegen stoßen, dann klappt es. Und dann gibt es jetzt für jede Entfernung eine maximale benutzbare Frequenz, die MUF, Maximal Usable Frequency. Wenn ich weiß, von wo nach wo ich kommen will, dann weiß ich, an welcher Stelle das in der Ionosphäre reflektieren muss, oder meinetwegen dreimal, hatten wir gerade bei dem Bild. So, und dann weiß ich den Winkel. Und dann, je nachdem, wie stark die Ionosphäre gerade ist, wird es reflektiert oder es verschwindet halt doch im Weltraum. Gut, das ist also so eine Weltraumwetterlage, Ionosphärenwetter. Mal gut, mal nicht, tageszeitabhängig, wird von der Sonne aufgeladen, nachts geht das runter. Ja, es ist so ein bisschen so eine Lotterie. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Niete gezogen. Am 7.11.2025 hatten die Amerikaner angekündigt, um 2.30 Uhr kommt das erste Signal. Und zwar 2.30 Uhr UTC, das ist also dann 4.30 Uhr unserer Zeit, oder nee, 3.30 Uhr unserer Zeit. Ja, habe ich mir auf 3 Uhr morgens, oder ja, 3 Uhr morgens den Wecker gestellt. Und mache mein Radio an, die Frequenz war so ungefähr bekannt, man hätte was hören müssen, tat ich aber nicht. Nur Rauschen. Shit. Ja gut, eine Viertelstunde später das zweite Signal. Nur Rauschen. Ja, dann noch eine Viertelstunde später, noch eine Viertelstunde später, dritte, vierte Signal. Nichts. So. Warum? Ja, die Ionosphärenlotterie. Ich hatte halt Pech gehabt. Hier seht ihr von Leuten, die das wissenschaftlich messen. Also diese Grafik hier habe ich mit freundlicher Erlaubnis des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock e.V. Ich habe da darf ich das hier einbauen? Ja, darf ich. Da seht ihr für verschiedene Entfernungen, also die hellblaue, die oberste Kurve ist für 3000 Kilometer, das ist also, wenn man so weit wie möglich kommen will, dann gibt es auch für nähere Frequenzen, da ist dann die Muff noch niedriger. Und ihr seht das für 3 Tage, erster Tag hier prima, die Muff ging bis 35 hoch am Mittag, zweiter Tag, oh, der Muff ging sogar bis 40 Megahertz hoch, wunderbar, und am dritten Tag warten wir einen Sonnensturm, der aus irgendwelchen Gründen da die Muff runterdrückt, Mist. Und dann am frühen Morgen des Tages, um den es jetzt ging da, wo der Smiley ist, hatte sich das noch nicht wiederholt. Erholt. So. Also, Lotterie, Pech gehabt. Die Folie ist jetzt grob vereinfacht, vor allem meine Erklärung ist grob vereinfacht, da ist noch ein bisschen mehr zu sagen. Warum geht das so wie immer noch, wenn das da schon relativ weit unten ist und so, egal. Aber ich hatte von allen 4 Signalen Tonaufnahmen gemacht. Also Sounddateien meinen, ne? Das hatte ich. Wer das haben möchte, kann ich zur Verfügung stellen. So, hä? Tonaufnahmen, also wenn ihr so normales Radio habt und ihr nehmt im Kassettenrekorder das Programm auf, dann hilft euch das überhaupt nichts, um festzustellen, auf welcher Frequenz jetzt der Radiosender gesendet hat. Bei uns im Amateurfunk manchmal oder meistens schon. Warum? So, jetzt einmal einen Schritt beiseite treten. Jetzt kommt ein bisschen Yak-Shaving, also ich erkläre jetzt was direkt zum Thema nicht so unbedingt dazu gehört, was aber nötig ist. Wir haben im Amateurfunk ein Übertragungsverfahren, das nennt sich Upper Side Band. Das ist eine Spielart von irgendwas, das nennt sich Single Side Band. So, ihr kennt vom normalen Radio AM und FM, das sind auch 2 Übertragungsverfahren, wir machen das anders. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Okay. Erste physikalische Grundlage, das ist was ihr eigentlich schon längst wisst, aber ihr wisst nicht, dass ihr es wisst, sag ich mal so ein bisschen. Sinuskurven sind die Mutter aller Signale. Ich habe da eine schöne, gleichmäßige Sinuskurve aufgebaut. Wenn ich pfeife, wenn ich das jetzt schaffe, das mit einer gleichmäßigen Amplitude, also gleichmäßigen Lautstärke zu machen, dann ist das eine relativ gute Sinuskurve. Stimmgabel, ne, so. So, und ein Herr Fourier, Jean-Baptiste Joseph Fourier, hat irgendwie das entdeckt, dass man irgendwie allgemeine Signale als Zusammenfassung von Sinussignalen auffassen kann. Allgemeine Signale sind aus Sinussignalen zusammengesetzt. So, da gibt es jetzt eine Fourier-Transformation, die das allgemeine Signal nimmt und daraus die Sinussignale dann rausfiltert, also raussucht, die da zusammengesetzt sind. Manchmal filtern akustische Gegebenheiten Obertöne aus einem Klang, das ist es. Ich hab jahrzehntelang Posaune geblasen und stand mal unter so einem Betondach, auch an der Uni übrigens, Uni Bochum, die Beton-Uni, und habe dann irgendwie nachts um 3 oder nachts um 11 oder so, da war sonst keiner mehr, alles leer, habe ich dann so richtig dicken, fetten Ton geblasen und höre auf einmal so 2 Oktaven und eine Quinte höher, da plötzlich da irgendwas pfeifen. Das war ein Oberton von meinem Posaunenton. Das ist wirklich da, das ist Physik. Ja, die Sinustöne sind wie die Obertöne sind da. Wenn ich einen Unterschied zwischen oh und das ist dieselbe Frequenz, aber das zweite hatte mehr Obertöne. Gut. Ich habe gerade behauptet, das wisst ihr alle schon längst. Also wenn ihr irgendwelche so Zahlen, menschliche Ohren, wenn sie jung sind, hören die noch von 16 bis 20.000 Hertz, bis 20 Kilohertz. Bei Musikequipment, wenn man jetzt hier irgendwie so ein Headset kauft, da steht dann immer irgendwo im Prospekt, überträgt von so bis so Kilohertz. Das sind alle Sinussignale, die da gedacht sind. Das setzt das schon voraus, was ich gerade erzählt habe, dass man alles als Sinussignale auffassen kann oder alles als Sinussignale zusammengesetzt ist. Für Sprachverständlichkeit, wenn man jetzt nicht HiFi machen will, sondern man will einfach, die Sprache soll durchkommen im Amateurfunk, da reicht tatsächlich von 300 bis 2700 Hertz, 0,3 bis 2,7 Kilohertz. Das reicht aus, dann können die mich auf der anderen Seite prima verstehen. Ja, da will ich keine Musik drüber jagen, aber wir wollen Sprechfunk machen im Amateurfunk und dann reicht es. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine kurze Sprechprobe aufzunehmen von mir selber. Ich habe eine ziemlich tiefe Stimme, wie ihr merkt. Und so sieht mein Spektrum aus. Ja, Spektrumanalyse gemacht. Und da seht ihr erstmal so eine Menge Blau geht rauf, geht runter. Das sind die einzelnen Frequenzen. Dann habe ich mal so einen Trend gemacht. Das ist diese orange Linie. Die steigt erstmal auf und dann geht die runter bis ungefähr 1 Kilohertz, von wegen 2,7. Und geht dann noch ein bisschen flacher runter, wenn man genau hinguckt, bis ungefähr 2 Kilohertz und dann bleibt das so etwa auf eigenem Niveau. Man darf sich davon nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen. Auch die Frequenzen, die nicht mehr mit viel Energie ankommen, sind fürs Sprachverständnis trotzdem enorm wichtig. Also dieses Höhere, vor allem dann, wenn du jetzt Hintergrundrauschen, Störgeräusche und so Gedöns hast. Gut. Man will jetzt nicht immer so ein Spektrum so ordentlich zeichnen, deshalb gibt es eine schematische Abkürzung, wie man es normalerweise zeichnet, einfach ein bisschen simpel. Also irgendwie, das fängt an bei 300 Hertz, darunter übertragen wir nicht, da ist zwar noch was, aber wir übertragen es nicht. Und dann geht das so ein bisschen runter, das ist einfach nur, dass man weiß, wie rum, wo sind die Tiefen, wo sind die hohen Frequenzen. Und bei 2,7 Kilohertz hören wir wieder auf. So, was ist Upper Sideband? Ich nehme mein Spektrum, ich habe die und die und die Frequenzen und dann bei jeder einzelnen Frequenz zähle ich meine Sendefrequenz dazu. Wenn ich jetzt auf 3600 Kilohertz im 80 Meter Band senden will, dann nehme ich bei den 300 Hertz, kommt dann 3600,3 Kilohertz raus, indem ich einfach meine Frequenz nehme und die 3600 dazu zähle. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen höhere Frequenz nehme, bin ich da auch ein bisschen höher. Wenn ich da noch ein bisschen höher nehme, bin ich noch wieder ein bisschen höher. Es werden also einfach nur alle Frequenzen oben, die einen bestimmten Betrag, 3,6 Megahertz, 3600 Kilohertz, erhöht. Wie man das macht, das ist nochmal Magie, wunderbar, aber das erzähle ich jetzt nicht. Und der Empfänger macht natürlich das Umgekehrte. Der nimmt die 3600 Kilohertz hier und zieht von allen, oder die ist dann hier, ne? Und zieht dann von diesem Spektrum, zieht er die 3,6 Kilohertz ab und landet dann wieder in dem Audiobereich, den wir hören können. Ja. Und wenn man Sender und Empfänger jetzt nicht genau gleich hat, da gibt es so Effekte. Oder wenn es andersrum ist, dann kriegt man auf einmal so eine Mickey-Maus-Geschichte. Ne? Also wer als Amateurfunker schon mal eine Kurzwelle gedreht hat, das muss man dann üben, wie rum man dann dreht und wie viel man dann dreht, bis es sich dann verständlich anhört. Gut. Mein ursprünglicher Plan, so, das war jetzt das Jagdshaving, jetzt habe ich das erklärt. Ich wollte die Frequenz messen. Ich mache jetzt nur ein Beispiel von den vier Signalen. Die ursprüngliche Ankündigung, was die veröffentlicht hatten, war 3500 in der Nähe von 3598 Kilohertz. Okay. Dann stelle ich, und sie hatten die Zeiten angekündigt, um 3 Uhr UTC meldete sich erstmal mit einer gemorsten Stationskennung. Wenn ich das gehört hätte, hätte ich es verstanden, ich kann morsen. Und 3.05 Uhr bis 3.06 Uhr kommt dann eine Minute lang dieser Dauerton, den ich dann jetzt zu empfangen habe. So, das heißt, ich hatte mir eigentlich erhofft, ich kriege da dieses Spektrum von einem Ton, also diese Minute, die mich jetzt interessiert. Ja, und dann habe ich meinen Transceiver, mein Empfänger auf zum Beispiel 3597,3, ist das, was ich gemacht habe, eingestellt und erwarte jetzt einen NF-Turm so irgendwo bei plus minus bei 700 Hertz. Stellte sich heraus, die haben ein bisschen tiefer gesendet und das ist ja auch schon gleich so eingezeichnet, wie das Ergebnis dann hinterher war. So, meine 3597,3 war ein bisschen unüberlegt. Heute würde ich ein bisschen tiefer noch gehen, damit ich dann ein bisschen in der Mitte lande von meinem Spektrum. So, davon habe ich jetzt Audioaufnahmen wollte ich machen, habe ich auch gemacht und habe gedacht, na ja, dann messe ich halt den, dann höre ich den Ton oder messe ich die Frequenz von dem Ton. Nur habe ich nichts gehört. So. Management Summary, dasselbe nochmal, ne? Frequenz auf USB stellen, Frequenz einstellen, so ein paar hundert Hertz, also noch innerhalb dessen, was wir hören können, unterhalb der erwarteten Frequenz, dass ich die dann nach Audio umgesetzt kriege, die Audiofrequenz messe ich und dann muss ich die eingestellte Frequenz und die Audiofrequenz addieren und dann habe ich die Frequenz, auf der sie gesendet haben. Soweit klar. Ich nehme jetzt gerne Fragen entgegen, wenn welche sind. Auch überhaupt, wenn irgendwas unverständlich wird, unterbrecht mich ruhig, fragt zwischendurch. Okay, keine Fragen. Der Plan ist nicht verloren. Ich habe zwar nur das Rauschen gehört mit meinen Ohren, aber es gibt ja die Fourier-Transformation, das ist Mathematik oder das ist auch, was ein Rechner ausrechnen kann. Und da kann man oft, das ist eine Erfahrung, die wir Amateurfunker machen, man kann oft aus dem Rauschen noch Signale rausfiltern, die man nicht mehr hören kann. Vielleicht klappt was. Also ich habe mich erstmal wieder hingelegt, ein bisschen geschlafen und dann habe ich angefangen, das zu analysieren, diese vier Aufnahmen, die ich ja nur hatte. So, Fourier-Transformation. Ich schmeiß irgendein Signal rein, mein Rauschen oder was auch immer, und das gibt das Spektrum des Signals. Also Spektrum heißt, welche Sinuswellen bei welchen Frequenzen sind mit welcher Amplitude jetzt vorhanden. So, das gibt es. Fertig als Software, muss man noch nicht mal selber programmieren. Da gibt es etliche FLOSS-Implementierungen und auch kommerzielle natürlich, interessiert mich nicht, für verschiedene Programmiersprachen. Also was einer so programmiert, der findet da bestimmt, oder da bestimmt irgendwelche Fourier-Transformationen, wenn er erstmal guckt. Ich mache solche Sachen ganz gerne in Python. Und da gibt es das SciPy Signal Short Time FFT, ne? Fast Fourier Transformation. So, ja, da habe ich meine Maschine, da schmeiße ich meine Audiodatei rein, dann lasse ich das Ding ein bisschen rödeln und kann unten raus für jede Sekunde das gerade vorhandene Spektrum analysiert. So, jetzt muss ich... da steht unten so was ganz Kleingedrucktes, technisches Kaninchenloch, Windowing Function. Weil der Fourier geht eigentlich davon aus, das sind Sinuswellen und so eine echte Sinuswelle, die geht von Ewigkeit zu Ewigkeit immer im selben Ton, die fängt nie an, die hört nie auf. So, wir wollen aber für jede Sekunde wieder neu das Spektrum haben. Da muss man ein bisschen tricksen. Das ist dieses Thema mit den Windowing-Functions. Da gehe ich jetzt inhaltlich nicht weiter drauf ein. Ich sage nur, da gibt es noch ein Thema. Da habe ich mich auch nicht weiter drum gekümmert. Ich habe halt einfach irgendeine genommen. Hat auch funktioniert, wie ihr gleich sehen werdet. So, meine ganze Aufnahme ist ungefähr 10 Minuten lang, um die es jetzt geht. Ich lasse die Fourier-Transformation loslaufen auf diesem Laptop hier, ein ThinkPad, irgendwie T15 erste Generation, Gebrauch gekauft. Braucht das ungefähr 2 Sekunden, rödel, rödel, rödel. So, mein Spektrum kommt raus, das ist ein Wust von Zahlen. Ich habe 10 Minuten, da sollte man eigentlich 600 Spektren erwarten, es sind aber 1200, weil der die überlappend macht. Von einem Spektrum zum nächsten ist immer nur eine halbe Sekunde, damit ich da nichts verpasse. Und jedes einzelne Spektrum hat 4000 Frequenzen. Uff. So, wie stelle ich denn das jetzt dar? Ich will doch da jetzt irgendwie gucken. So, wie guckt man denn da? Und da gibt es eine Standarddarstellung im Amateurfunk, wahrscheinlich auch sonst, sogenannte Wasserfall. Obwohl, ich habe ihn jetzt gekippt, gedreht. So, gucken wir uns das an. Unten ist die Zeitachse, minus 20246 Minuten nach der vollen Stunde. Das ist die Gesamtaufnahme, war in dem Fall jetzt von 2.57 Uhr UTC bis 3.07 Uhr UTC, die 10 Minuten. Und hier seht ihr die Frequenzachse in Hertz von 0 bis 4000. Und man sieht hier erstmal auf den ersten Blick, unter 300 Hertz und über 2700 Hertz kommt aus meinem Transceiver nichts raus. Ne, wie versprochen, das ist das, was wir für die Sprache brauchen und den Rest macht er auch nicht. Je heller die Farbe ist, desto mehr Spektrum war an der Stelle. Ja, also dieses Dunkelblau ganz oben, dunkelblaue Streifen unten heißt, da ist nichts. Keine Sinuswellen von der Frequenz. Und ansonsten, ja, da sehen wir halt so irgendwie Rauschen. Ne? Das so sieht Rauschen aus, wenn man es optisch darstellt. Weil ich natürlich meinen Transceiver, also mein Radio mit der Verstärkung so weit aufgedreht habe, bis ich auch das Rauschen höre. Und es ist immer Rauschen da, Umweltrauschen von irgendwelchen Gewittern in Afrika oder was auch immer aus dem Kosmos. Da ist immer irgendwie Rauschen. Naja, und so sieht das aus. Immer noch kein Ton zu sehen. Also zoome ich mal rein. Ich weiß ja, wann die senden wollten. Die wollten von 5 bis 6 Minuten nach der Ankündigung senden, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Ja. Und dann kann ich auch in der Frequenz noch reinzoomen. Also keine neue Fourier-Transformation gemacht, sondern einfach nur in diese Daten näher reingeguckt und sehe ich auf einmal eine gelbe Linie. Tschakka. Yeah, ich habe das Signal. Ich hatte gute Laune, als ich diese Linie gesehen habe. Das ist, okay, ich habe es jetzt noch ein bisschen weiter raus vergrößert, weil man sonst auf der Folie nicht sieht. Das, was ich wirklich original gesehen habe, habt ihr in der Vortragsankündigung im Fahrplan. Ist aber genauso. Und ich habe auch erst nachher rausgekriegt, wie man die Achsen vernünftig beschriftet. Das war da bei einem Original auch noch. So, und die Leute waren pünktlich, ne? Also von 3.05 Uhr bis 3.06 Uhr ist genau da, wo die Linie ist. Damit kann ich sie natürlich auch unterscheiden. Da waren irgendwelche anderen Störlinien, die jetzt mich nicht interessierten, auch noch irgendwo zu finden. Aber das Signal, was um 3.05 Uhr anfängt und um 3.06 Uhr aufhört, genau eine Minute lang ist, das ist das, was ich haben will. So, jetzt will ich aber die Frequenz möglichst genau wissen. Da habe ich dann noch eine Fourier-Transformation losgejagt. Diesmal alle 5 Sekunden nur ein neues Spektrum, nicht jede Sekunde. Dadurch kriege ich weniger Spektrum, aber die Auflösung bei den Frequenzen erhöht sich. Ich kriege jetzt alle 0,2 Hertz einen neuen Frequenzwert oder Spektrumwert. Und der Zeitbereich, den habe ich natürlich von vornherein zwischen 3.05 Uhr und 3.06 Uhr eingeschränkt, da wo das Signal war. Andere Darstellung, einfach Spektrum als XY-Sache. Das Y ist jetzt irgendwie die Amplitude in irgendeinem Wertebereich, der mich nicht interessiert. Mich interessiert nur, wo sind die Peaks. Man sieht hier wieder von 300 bis 2700 ist sowas zu sehen. Mein Transceiver sieht man hier auch, überträgt nicht gleichartig, sondern erhöht ein bisschen bei 1500 und fällt dann so ein bisschen ab Richtung Tiefe und Höhe. Töne interessiert mich nicht. Ich habe einen Peak, der nach oben geht. Das ist mein Signal. Das ist das Ding, was ich haben will. Ja, und dann habe ich wieder keine neue Fourier-Transformation, einfach reingezoomt. Gucke ich mir das mal an. Ja, und so sah es aus. Und dann weiß ich bin bei ungefähr 577. So, dann habe ich rechts einfach diese paar Werte, die mich da wirklich interessieren, mal rauskopiert. 577,0, 2, 4, 6, 8. Und dann habe ich gesehen, aha, der größte Wert ist bei 577,6. Der zweitgrößte bei 577,4, fast genauso groß. Dann wäre das irgendwie 577,5. Ja, bei der 577,6er, der ist ein bisschen höher. Dann gehen wir mal ein bisschen noch in die Richtung. Habe ich einfach so ein bisschen in die Luft gegriffen, habe gesagt, 577,55. Das ist das, was ich rate. So. Und ich bin zufrieden, wenn ich auf ein Herz genau bin. Da habe ich eine gute Chance, dass ich auf ein Herz genau bin. So, und ich war ich auch, also inzwischen weiß ich ja, was hätte rauskommen müssen. Es hätte rauskommen müssen 577,7. Ich war also um ein Viertelherz daneben. Oder warte mal, noch weniger, ne? Ja. Gut. Mission accomplished. Ja, dasselbe viermal bei einem Signal, wo das nicht so klar war, hatte ich hier ein gezackteres Bild und da habe ich den falschen Zacken erwischt, da war ich 4 Hertz daneben. Weiß ich nicht, wie das passiert ist, aber und gut. Ich mache jetzt inzwischen das noch öfter und ich habe jetzt gemerkt, für den zweiten Schritt, nur so als Tipp, wenn Leute Signale analysieren wollen, da gibt es in SciPy Signal, da gibt es so einige Schätze. Was ich jetzt auch mal ausprobiert habe, ist Periodogramm. Wenn ich das auf dem Signal gemacht hätte, hätte ich also wieder ähnliche Werte gekriegt. Periodogramm ist an sich feiner aufgelöst und da hätte ich jetzt irgendwie 577,46 rausgelesen. Wobei mir diese beiden anderen Zacken da auch ein bisschen Gedanken gemacht hätten, ob man da vielleicht noch ein bisschen nach oben hätte gehen müssen. Keine Ahnung. So, das war der erste Teil. Wieder eine gute Gelegenheit, wenn es Fragen gibt. Da gibt es eine. So, jetzt brauchen wir mal den freundlichen Menschen mit dem Mikrofon. Warte mal, hier ist eins. Kann man das anmachen? Ich mach's mal an. Ja, hallo. Ja, danke. Da bin ich selber der Freund, ich bin Mensch mit dem Mikrofon. Bitte schön.
Ich wollte nur fragen, mit welchen Geräten haben Sie das so genau gemessen?
Mit welchen Geräten habe ich das so genau gemessen? Mit meinem ganz normalen Funkgerät und mit genau diesem PC und das ist alles. So, ich mache es wieder aus hier. Weil die Frage kam... So, das ist jetzt ein bisschen Kram hier. So sehen heutzutage Funkgeräte aus. Das ist das Funkgerät. Dann habe ich eine Antenne, das ist irgendwie so 6 Meter Draht oder nee, ein bisschen mehr, so 10 Meter Draht in die Richtung, 10 Meter Draht in die Richtung gespannt, was so geht in der Mietwohnung und diesen PC. Mehr habe ich nicht gebraucht. Das war mein Ansatz. Schöne Frage. Das war mein Ansatz, nicht da einen riesen Technikpark draufschmeißen, machen andere, geht auch. Rubidium, Oszillatoren oder GPS, von GPS sich ableitende Oszillatoren, solche Geschichten, die dann nochmal so 200-300 Euro kosten. Sondern ich habe gedacht, ich nehme ein Funkgerät, was ich eh habe. Ich nehme meinen PC, den ich eh habe. Ich nehme das Kabel dazwischen. Das ist also hier so ein USB-Kabel. Pardon. Aus irgendwelchen Gründen ist da noch ein bisschen ziemlich dicker Ferritkern drin, das hat seinen Grund. Okay. Ja? Frage beantwortet so? Okay, danke. Noch eine. Warte mal, nochmal dasselbe. Ja, hier der Matthias.
Hättest du die Genauigkeit von der FFT nicht erhöhen können, indem du halt einfach mehr Buckets halt dann hast?
Das habe ich gemacht.
Ja.
Das habe ich beim zweiten gemacht, weil ich von einer Sekunde auf fünf Sekunden gegangen bin, dadurch kriege ich mehr Buckets.
Ja, und dann bist du auch genauer geworden dann, weil ich meine, die haben ja vielleicht auch noch eine gewisse Ungenauigkeit und es gibt vielleicht auch noch atmosphärische Sachen, die auch noch reinspielen.
Bin ich damit genauer geworden? Ich weiß nicht, was eigentlich das richtige Ergebnis hätte sein sollen, weil ich nicht genau weiß, ob mein Transceiver exakt auf der richtigen Frequenz war. Insofern weiß ich nicht, ob diese 4,6 oder die 5,5 eigentlich das gewesen sein müsste. Zu der anderen Sache kommen wir gleich noch vielleicht. Noch Fragen? Da ist noch eine. Scheuche ich dich hier durch die Gegend?
Müsstest du nicht noch genauer werden, wenn du die Länge von deiner von deinen FFT-Schnipseln auf die ganze Minute nimmst, weil die Frequenz, die wir suchen, geht ja die ganze Zeit durch und das ganze Rauschen nicht.
Das ist eine gute Idee, außer dass die Frequenz, die wir suchen, vielleicht nicht die ganze Zeit durchgeht, weil die Ionosphäre in ihrer Höhe sich auch ändert. Und dann kriege ich Doppler-Effekt, wenn die nach oben geht, wird die Frequenz etwas tiefer. Wenn die nach unten geht, wird sie etwas höher. Das ist auch ein bisschen eine Antwort auf den Matthias schon gerade. Das sehe ich, habe ich viel später auch noch mal so eine Folie, wo ich nicht genau weiß, ob das mein Ding ist, das einfach weggelaufen ist oder ob es der Doppler-Effekt war. Aber die Leute, die besseres Zeug nutzen, die sehen da Doppler-Effekt. Das geht rauf und runter. Ja. Auch bei diesem Wettbewerb, an dem ich hier teilgenommen habe, man kommt auf die grüne Liste, wenn man alles auf ein Herz genau macht, ja. Und es gibt wenig Leute, die das noch genauer schaffen. Und die fangen meistens dann irgendwann an, zu versuchen, diese Höhe der Ionosphäre irgendwie rauszukriegen und zu kompensieren. So, aber ihr seid schon noch nerdiger, als ich vorhatte zu werden. Sehr gut. Okay, noch Fragen? Da kommt noch eine.
Es ist mehr eine Anmerkung als eine Frage. Ist dieses Problem, dass man diesen Peak von der Fourier-Transformation hat und dann nur drei Punkte, da gibt es allgemeine Lösungen für, wo man die tatsächliche Frequenz, wenn man halt einfach einen Dirac-Peak annimmt, interpolieren kann. Das ist einfach eine Linearkombination aus allen drei Punkten. Und dann kann man halt, wenn man dieses Problem hat, man hat drei Punkte dann, die irgendwie ein bisschen höher sind, und das schmeißt man einfach in die Gleichung rein und bekommt dann irgendwie eine bessere Frequenz raus.
Das ist das, was ich tatsächlich gemacht habe, was ich hier vorstelle. Das ist nicht das Beste, was ich mir vorstellen kann, machen zu können. Das ist also nicht die absolute Rocket Science. Da habe ich noch eine lange Liste von Ideen, was man noch besser machen könnte. Ich habe im Augenblick erstmal nur primitiv, was ist der höchste Peak und den nehme ich. Das ist nicht optimal, das stimmt. Mhm. Okay, jetzt gucke ich mich um. Software im Hintergrund, wer programmiert Python schon mal so gelegentlich? Einige? Okay, dann ist das vielleicht relevant. UPython Notebook, wer programmiert UPython Notebook sowieso? Noch ein paar, aber nicht alle. Das ist so eine ganz witzige Entwicklungsumgebung, in der gerade solche Datenvisualisierungssachen, wie ich sie hier treibe, gerne gemacht werden. Und die meisten Graphen in diesen Folien werden dann mit pandas.dataframe, das ist auch so eine Standardsoftware, erstellt. Nutzt noch jemand im Raum Pandas? Wer Jupyter Notebook guckt, der kommt auch an Pandas nicht vorbei. Ein kleiner Hack für die Leute, lest euch das hinterher durch, wie man die Schriften größer kriegt, wenn man für eine Präsentation größere Achsenbeschriftungen braucht, ne? Dass ihr das auch lesen könnt. Hier steht's drin. Man holt sich vom Plot das Ergebnis, das ist eine Axis im Sinne von Matplotlib und da kann man dann Titel und X- und Y-Label mit Fontgröße vergeben. So, stimmt eigentlich mein Funkgerät, wenn ich da 3597,300 eingebe, kriege ich 3597,300 oder liegt das irgendwo so ein bisschen daneben? Wir sind jetzt hier deutlich genauer, als man jemals braucht für Amateurfunk. Also 20 Hertz daneben pfeift normalerweise kein Hahn nach. So, also möchte ich das kalibrieren. Das Ding hat in seinen Menüstruktur irgendwie so ein Kalibrierding. Das kann ich also, so wie mache ich denn das? Brauche ich eine bekannte Frequenz und die gibt es. Es gibt Zeitzeichensender. Die machen den ganzen Tag auf Kurzwelle, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Zeitzeichen zu senden. Einen, den man hier in Deutschland normalerweise gut hören kann, auf mindestens einer von den drei Frequenzen, ist der russische RWM, sitzt bei Moskau und sendet auf diesen drei Frequenzen 4996, 9996 und 14996, das ist immer 4 Kilohertz unter der glatten 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, aber auf den glatten Frequenzen waren die Amerikaner schon vorher. Mit einer Frequenzgenauigkeit besser als 10 hoch minus 11. Ich bin hier froh, wenn ich auf 10 hoch minus 8 komme und so richtig erwarten kann ich eigentlich 10 hoch minus 7 mit meinem Hobbygerät hier. So, das heißt, auf die Frequenzen kann ich mich verlassen, jetzt abgesehen von diesem Doppler-Effekt. Und damit kann ich meine Frequenzausrüstung kalibrieren. Ich messe einfach die Frequenz und wenn es dann nicht richtig rauskommt, dann weiß ich, es liegt da dran. Also das ist der dominierende Effekt. So, also Frequenz gemessen, Mission accomplished. Was kommt als nächstes? So, jetzt gibt es Leute, das war jetzt der amerikanische FMT, Frequency Measurement Test, den ich bis jetzt vorgestellt habe. Jetzt gibt es Leute in Warschau, die sagen, ey, das ist doch geil, das machen wir auch. Die bieten da so eine ähnliche Herausforderung an. FMT Lab nennt sich das, fmtlab.org. Unterschiede. Der FMT in Amerika, der ist zweimal im Jahr. Der in Warschau ist ungefähr einmal im Monat. Man hat also öfter die Chance, da mitzumachen. In Warschau, in Amerika ist es zweimal im Jahr. Punkt. In Warschau schicken die jede Woche, machen sie eine Testaussendung, wo du gucken kannst, ob dein Zeug funktioniert, wo sie vorher sagen, wir senden auf der Frequenz und so. Ja, da kannst du also üben. Jede einzelne Sendung aus Warschau wird sechsmal wiederholt. In Amerika eine Minute, fertig. So, die machen eine Minute und dann nochmal eine Minute und nochmal eine Minute. Und das ganze Programm, dieses sechsmal wiederholen, läuft auch noch viermal zu verschiedenen Tageszeiten auf verschiedenen Amateurfunkbändern. 20 Meter reicht dann irgendwie weltweit, 80 Meter ist prima für Europa und so zu verschiedenen Tageszeiten, die dann zu den Bändern auch passen und zum Muff und so. Und man soll nur eins von den vieren auswerten und das Ergebnis dann abliefern, also das, was man am besten gehört hat. So, und dann gibt es noch eine neue Messaufgabe. Jeder Durchgang der Sendeschleife, sechsmal hintereinander, hat als zweites die 60 Sekunden Dauerträger, die wir gerade hatten. Aber vorher kommen 60 Pulsgruppen mit je drei Impulsen. Also, warte mal, eins. Da, 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 so, also. So drei Impulse hintereinander und das machen die genau jede Sekunde einen davon. Ja, und da gibt es jetzt zwei neue Messaufgaben. So, und dann, weil es Amateurfunk ist, wir müssen das und wir machen das auch gerne, wir identifizieren uns selbst, also die müssen ihre Stationsidentifikation senden, das machen sie auch in Morsezeichen. Und vor der gesamten Sendeschleife sechsmal machen sie auch noch normal, melden sich natürlich erstmal, wer bin ich denn hier? Und dann kommen nochmal 60 Sekunden Dauerträger auf einer bekannten Frequenz, die sie vorher veröffentlicht haben, also einer etwas anderen als der, die dann anschließend kommt. Das ist so ein paar 10 Hertz daneben. Und das ist dazu da, um die Ionosphärenbewegung vielleicht mitzukriegen. Hat zumindest einer ausprobiert und der ist auf 50 Millihertz genau hat der gesendet. Mein Respekt. Aber erstmal die neue Messaufgabe, diese Impulse fangen nicht der erste der fängt nicht zur glatten Sekunde an, sondern irgendwie ein bisschen später und sie sagen nicht, wie viel später, das sollst du rauskriegen. Und zweitens, der erste Impuls, sagen sie, der ist 100 Millisekunden, der zweite Impuls ist 50 Millisekunden und der dritte Impuls, sagen sie nicht, wie lang ist der dritte Impuls. Zwei neue Messaufgaben. Ha, wie kriegen wir das hin? Gut, dafür brauche ich jetzt, wann fängt der erste Impuls an? Jetzt brauche ich auf einmal die Uhrzeit. Und zwar ein bisschen genauer als nur so von 5 bis 6 nach, wie wir das vorher hatten. Wo kriege ich die Uhrzeit her? Jetzt könnte man natürlich irgendwie ein GPS-Gerät nehmen oder sowas. Ich habe jetzt hier dieses Ding und ich habe Internet. Aus dem Internet kann ich meinen Rechner, das ist ein Linux-Rechner hier, kann ich meinen Rechner mit NTP, kann ich die Rechneruhr synchronisieren lassen. Da bin ich genauer als eine Millisekunde in aller Regel. Ich benutze hier Chronid. Chronid ist ein NTP-Daemon. So. Jetzt muss ich irgendwie diese Samples, die ich da kriege, also den Sound von der Soundkarte, also hier ist eine Soundkarte eingebaut, wird hier über USB-Kabel an den Rechner weitergegeben. Jetzt muss ich irgendwie die Uhrzeit und diese Sounddateien das irgendwie übereinander kriegen. Dazu habe ich einfach ein kleines C++-Programm geschrieben. Das holt einfach nur von der Soundkarte die Daten ab, wie sie kommen. Und schmeißt die auf eine Festplatte, also RAW-Daten, einfach blank die Bytes, wie sie kommen. Aber jedes Mal, wenn was ankommt, guckt mein Programm einmal auf die Uhr, macht einen Zeitstempel von diesem NTP-Protokoll, dieses Demo ist ja gestellt, und schreibt in eine zweite Datei, jetzt bin ich bei meiner 2 Millionstel Sound-Sample angekommen, das war so und so viel Uhr. So. 1024 Soundcouples habe ich jetzt gemerkt, kommen da immer. Gut, 1024 Soundcouples später ist dann wahrscheinlich eine 50. Sekunde um den Dreh rum vorbei. Da wird der nächste Zeitstempel reingeschrieben, diese 50. Sekunde. So, damit kann ich im Nachhinein, wenn ich jetzt beide Dateien habe, kann ich im Nachhinein bei jedem einzelnen Scheiß-Sample sagen, wann es passiert ist. Also wann es irgendwie angekommen ist im Soundsystem. Ja, so sieht so ein Dreierimpuls aus. Ne? Das ist jetzt wirklich einfach die Soundsamples, wie sie reinkommen, geplottet. Wenn man da reinzoomt, dann sieht man da so einen Sinus. Ne, der wird mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Zwischen den Impulsen hast du Rauschen. Da ist das also irgendwie so eine komische Kurve, die mal schneller, mal langsamer ist. Ja, und ich möchte jetzt gerne wissen, wo fängt so ein Impuls an, wo hört er auf. Erster Schritt ist, ich weiß ja, bei welcher Frequenz ich gucken muss. Ich habe dieselbe Analyse, die ich vorher gemacht habe, habe ich schon gemacht hier auf dem Kram. Ich weiß, auf welcher Frequenz ich bin. Und dann kann ich wieder mit so einer Fourier-Transformation oder wie auch immer, kann ich jetzt gucken, wie ist die Amplitude bei der Frequenz. So, und dann kriege ich also hier die Amplitude. Das sieht schon freundlicher aus, da kann man was mit anfangen. No? So, wie mache ich das? Da habe ich jetzt nicht eine Fast-Fourier-Transformation angekurbelt, das wäre auch gegangen, sondern ich habe in die mathematische Strickkiste gegriffen und habe eine Konvolution gemacht. Wer hat das Wort Konvolution in dem Zusammenhang schon mal gehört? Ja, wenige. Grob erklärt, Konvolution ist ein Maß dafür, wie ähnlich sich zwei Funktionen sind. So, Mathematiker im Raum, mich bitte jetzt nicht steinigen, aber so als ganz, ganz grobe Erklärung. Ich schmeiß also eine Sinusfunktion meiner Frequenz, von der ich schon weiß, schmeiße ich da rein. Ich schmeiß mein tatsächliches Signal rein und wenn diese Sinuston in dem Signal vorkommt, dann kriege ich da aus der Konvolution irgendwas raus. Und wenn nicht, kriege ich da eben weniger raus oder Rauschen oder nichts. So, und leider sind die Konvolutionen von Sinuswellen noch phasenabhängig. Da gibt es einen Trick. Man macht das gleichzeitig mit Sinus und Cosinus. Cosinus ist um 90 Grad verschobener Sinus und dann kann man das wieder kombinieren. Hier ist sogar der komplette Source Code. Das sind nur ein paar Zeilen. Hört sich jetzt also Konvolution, hört sich schlimm an. Die harte Arbeit haben die SciPy-Entwickler schon gemacht. Und so muss man es halt zusammensetzen. So, dann habe ich also dieses Ergebnis. Die rechte Grafik gibt an, ob das Signal zu diesem Augenblick so aussieht wie ein Sinussignal von meiner Zielfrequenz. Ja, das ist die Amplitude von diesem Ton. Ja. Wie finde ich jetzt die Impulsanfänge eigentlich? Ich interessiere mich ja dafür, wann das losgeht. Da kann ich jetzt irgendwie mir die Fingerwund programmieren, aber nö, ich greife auch in dieselbe Trickkiste, nehme noch eine Konvolution. Und zwar mit einer Step-Function, mit einer Stufenfunktion, die minus 1 hat und dann pium nach oben geht und dann plus 1 hat. Ich suche irgendwelche Stellen, wo das ungefähr so aussieht. So, wieso ich jetzt mit minus 1 anfange und nicht mit 0, das hat einen guten Grund, den erkläre ich aber jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und dann passiert Folgendes. Das ist mein Impulsanfangdetektor. Ja? Da, wo der Impuls anfängt, geht er blups nach oben. Dann merke ich hier, die Amplitude, die geht immer so rauf und runter. So, da sagt er, ja, ich sehe hier, da wird ein bisschen mehr, wird ein bisschen weniger, das kommt hier so ein bisschen Rauschen da irgendwie. So, und dann hört das Ding auf und dann sagt er, das sieht genau überhaupt nicht so aus wie ein Impulsanfang. Deshalb kriege ich da einen starken negativen Ausschlag. Ja, so, da habe ich jetzt Impulsanfänge und das kann ich einfach mit ein bisschen Python raussuchen. So, und ich habe also jetzt die Impulsanfänge gefunden. Impulsanfangsverzögerung des ersten von diesen drei Impulsen, jetzt einfach mal von allen 60 Impulsen hier aufgezeichnet und man sieht, das ist eigentlich so bei 40 Millisekunden um den Dreh. Außer, dass ich ein paar Ausreißer habe. Ja, was weiß ich hier irgendwie, kann auch mal kurz ein Aussetzer im Empfang passieren. Auf der Kurzwelle ist das nicht so unüblich. Ja gut, die will ich wegfiltern. Ja, da geht's auch wieder in vielleicht nicht die allergeschickteste Methode, so ein bisschen hemdsärmlich. Ich habe den Median gebildet. Was ist das? Also einfach sortiert und dann in die Mitte reingegriffen. Ne, da bin ich da irgendwo mitten in dem Trubel, wo sich das meiste so irgendwie bei 40 Millisekunden und nicht bei irgendwelchen negativen, schon gar nicht bei positiven ausrutschen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt von dem Wert, den ich da gegriffen habe, gehen wir jetzt noch 2 Millisekunden nach unten, 2 Millisekunden nach oben, die nehme ich alle und alle anderen schmeiße ich weg als Ausreißer. Ziemlich krude, kann man auch noch schöner machen. So, wenn ich die alle wegschmeiße, dann bin ich jetzt auf einmal hier. Selbe Grafik wie eben, alle Ausreißer weggeschmissen und die Y-Achse ist jetzt auf einmal so zwischen 39,5 und 42,5 Millisekunden. Die sind sich einig. Ja? Aber es geht so ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Wie oft kommt jetzt welcher Wert vor? Bitte? Von Impuls zum, also die Frage war, was habe ich hier geplottet? Das ist einfach, hier unten siehst du die Uhrzeit. Ja. Und für jede Uhrzeit, also für jede Sekunde in dieser Uhrzeit, wo das jetzt kein Ausreißer war, habe ich einfach den Impulsanfang von diesem Impuls. Wie lang nach der vollen Sekunde kam der? Ungefähr 40 Millisekunden. Aber mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. No? So, jetzt die andere Frage, wie oft kommt welcher Wert vor? Und das gibt's also auch schon bei Pandas. Das ist der Pandas-Plot KindKDE. Ja, und das ist jetzt der Density-Plot. Ne? Also welcher Wert kommt wie oft vor? Ja, 40, irgendwas. Ne? So, dann habe ich da noch ein bisschen genauer in die Daten reingeguckt, die da so rauskommen. Der erste der drei Impulse kommt 40,66 Millisekunden nach der vollen Sekunde in meinem C++-Programm an. Bin ich jetzt fertig? Ich habe noch zwei Probleme. Erstens, wie langsam ist dieses Kästchen? Ja, und USB-Bus und USB-Übertragung alles zusammen. Von dem Augenblick, wo das zur Antenne reinkommt, bis zu dem Augenblick, wo das in meinem C++-Programm endlich angekommen ist. Weiß ich nicht. Zweites Problem. Die Radiowellen müssen von Warschau erstmal nach, ich wohne in Berlin, ich bin am Berliner, die müssen erstmal nach Berlin kommen, da sind auch ein paar Millisekunden. Muss ich mich auch drum kümmern. So. Wie kriege ich raus, diese Verarbeitungszeit? ich nehme wieder den Zeitzeichensender. Der sendet zur halben Stunde erstmal so eine schöne langen Träger irgendwie, so ein Carrier, Follow the Carrier. Und dann senden die Sekundenimpulse. Tüt, 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 tüt. Ne, auch so 100 Millisekunden lang. Und die fangen zur vollen Sekunde an. Mit einer Genauigkeit, die ich nicht kenne, aber die ist jedenfalls viel besser als alles, was ich jemals zustande kriegen werde. So eine ähnliche Auswertung wie die obige. Da, für den Zeitzeichensender habe ich also raus, die Signale kommen 31,9 plus minus 0,7 ungefähr Millisekunden nach der vollen Sekunde in meinem C++-Programm an. So, das ist also die kombinierte Laufzeit und Processing. So, jetzt haben wir zwei Fragen. Nee, das macht das NTP-Programm. Also die Frage war, Verbindung zum NTP-Server, die Uhrzeiten und so, da kümmert sich das NTP-Programm drum. Da muss ich mich nicht selber drum kümmern. So, ich glaube, es gab noch eine Frage da oben. Oder? Nun, wenn nicht, dann nicht. So, jetzt kümmere ich mich hier um diese beiden Themen. Ich muss die Laufzeit der Radiosignale zwischen Moskau und Berlin wissen. Ja, das ist einfach Geometrie, ne? Je nachdem, wie hoch die Ionosphäre gerade ist. Hier haben wir die Ausbreitungsdauer Moskau-Berlin, die liegt so bei ungefähr, 250 Kilometer ist eine realistische Höhe, etwas über 5,8 Millisekunden. Dann habe ich schon mal vorsichtshalber gleich dasselbe für Warschau-Berlin ausgerechnet. Das ist, Warschau ist näher dran, das ist also irgendwie 2,4 Millisekunden bei 250 Kilometer Ionosphärenhöhe. Und was mich eigentlich interessiert noch, ist der Unterschied zwischen den beiden. Ne? Also nach Moskau sind es so um die 3,4, 3,5 Kilometer weiter. Also hier diese 100, 150, das ist einfach nur Quatsch im Grunde genommen. So tief ist die Ionosphäre nicht normalerweise. Gut. Ja, und man sieht übrigens hier auch ganz spannend, unterhalb von 70 Kilometern reicht es nicht mehr nach Moskau. Wenn du da in 70 Kilometer Höhe einen Reflektor hättest, dann brauchst du zwei Sprünge. So, gemessen Moskau 31,9 Millisekunden. Ich lasse jetzt die Fehlergeschichten weg. Da habe ich in Wirklichkeit so ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Die Verzögerung durch die Entfernung nach Moskau ist 5,9 Millisekunden. Das heißt, meine Processing Delay hier, mein Verarbeitungsverzögerung kommt dann auf 26 Millisekunden raus. So, jetzt habe ich bei Warschau die Verzögerung zum Warschau, naja, wir sind dann 2,5 Millisekunden von hier bis Warschau, dann habe ich eine Verzögerung von 28,5 Millisekunden zwischen der Antenne, das Signal verlässt die Antenne in Warschau, bis es kommt hier in meinem C++-Programm an. Gemessen habe ich 40,7. Verzögerung Warschau abgezogen, dann haben die also mit 12,2 Millisekunden später haben die gesendet. Abgegeben hatte ich 12,159 Millisekunden, aber plus minus 3 Millisekunden. Also das, was ich so meinem Kram hier zutraue. Auch alles nur so über den Daumen gepeilt. Richtig wäre gewesen 11,4. Ich war also schon näher dran als eine Millisekunde. Cool. Das macht Spaß. So, das war die eine Messaufgabe. Wie lange nach der vollen Sekunde fängt der erste Impuls an? Wir hatten noch eine Messaufgabe. Wie lange dauert der dritte Impuls? So, wie das geht, könnt ihr euch jetzt vorstellen. Da mache ich jetzt keine vielen Folien drüber, aber mein Ergebnis war 44,239, habe ich gesagt, plus minus 2 Millisekunden, bin vorsichtig, und richtig wäre gewesen 44,3. Yeah! Das hat richtig Spaß gemacht, als das veröffentlicht wurde. So, fertig. Noch Fragen? So.
Mir fehlt noch ein Link, und zwar, wie hast du die Signalzeit zwischen Moskau und Berlin berechnet oder herausgekriegt?
Einfach Geometrie.
Aber, oder wie, woher weißt du, wie... also an welcher Stelle die Signal reflektiert hat? Also
das weiß ich nicht, das ist geschätzt. Okay. Ich habe einfach, man weiß so irgendwie 250, man könnte da noch Julius Ruh gucken, das gibt es eine Ionosphärensonde, die Höhe der Ionosphäre irgendwie ständig misst, aber die Ionosphäre in Julius Ruh ist vielleicht nicht genau die Stelle, wo es reflektiert zwischen Moskau und mir. Das weiß ich also im Grunde genommen nicht. Das habe ich einfach 250 Kilometer so aus dem Daumen geballt. So ungefähr passt das. Matthias.
Genau. Ja, super Vortrag. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, aber das ist bei dir ja immer der Fall. Ich habe mir gerade mal diese FMT-Seite da angeguckt und da gibt es ja so einen Highscore, da auch Gratulation. Bei Carrier Cup bist du auf Platz 1 und beim Pulse Cup auf Platz 2.
Okay, danke schön. Also bei den Hobbyisten, irgendwie haben die da einen Hobbyisten und eine andere Klasse, ne? Egal.
Genau. Aber
es haben auch nur 3 Leute
da werden wir, da wurden jetzt nur die Top 5 veröffentlicht. Weißt du, wie viele da mitgemacht haben? Und gibt es irgendwie auch eine Verteilung, wo man dann mal sehen kann, wie so die, sag ich mal, Messgenauigkeit so über die ganze Welt verteilt ist irgendwie so? Gibt es da irgendwas oder halten die das so ein bisschen zurück?
Also bei FMT Lab, das ist ganz neu. Ich habe da auch über die Fachzeitschrift CQDL vom DRC jetzt Reklame für gemacht. Bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt mitmachen bei der Aussendung, die gestern Abend kam. Ich habe also gestern Abend hier auch mit dem Ding an der Antenne da wieder Aufzeichnungen gemacht. Ob das mehr Leute sein werden? Ansonsten, da sind nur so 5-6 Leute. Bei dem FMT von Amerika, da sind es so bis zu 100 Leute so ungefähr, die da mal mitmachen. Da werden aber alle Ergebnisse veröffentlicht. Also wenn du Statistik machen willst, kannst du machen. Aber in USA, im November, was ich da gerade am Anfang erzählt habe, war ein bisschen weniger, so 60, 70 oder irgendwas haben mitgemacht und es gab 2 Leute außerhalb des nordamerikanischen Kontinents. Der eine steht hier und der andere war irgendwo hinten in Russland, so kurz vorm Pazifik. Alle anderen waren Kanadier und Amerikaner und so. Auch da mache ich jetzt, also man kann da von Europa aus mitmachen. Normalerweise geht da auch noch ein bisschen mehr als dieses Fischen im Rauschen, weil ein Signal aus den USA ist jetzt kein Hexenwerk, das ist normal eigentlich. Das war Pech. Gut.
Jo. Danke für den nördigen Talk. Und noch Frage zur Ionosphäre, die Schwankungsbreite. Wie groß ist denn die normalerweise? Also was hast du da an Schwankungen pro Minute, sage ich mal, erfahrungswert?
Schwankungen pro Minute weiß ich nicht. Jetzt muss ich gucken. Also es gibt einen Menschen, der das länger beobachtet, mit einem Zeitzeichensender und der hat selber sehr stabiles Zeug. Und der berichtet von Schwankungen bis zu 2 Hertz rauf und runter. Okay. Also das ist schon, also ich, Bonusmaterial. Fällt uns der Himmel auf den Kopf? Ja, das ist aus meinen Daten vom 2. März, also FMT Lab hier, eine Messung von denen, und da sieht man auf einmal, wie die Frequenz so nach oben geht. Das heißt, wenn die Frequenz hoch ist, muss die Ionosphäre auf uns zukommen. Ne, kennt ihr den Effekt? So, die muss auf uns zukommen und die muss immer schneller werden beim auf uns zukommen, weil sonst wird die Frequenz auf einem hohen Wert bleiben. Ja, deshalb fällt uns der Himmel auf den Kopf. Da weiß ich jetzt nicht, war das einfach nur mein simpler Empfänger, der an der Stelle einfach mal ein Zehntel Hertz oder so irgendwie gewandert ist, kann auch sein. Machst mal irgendwie das Fenster auf und lüftest, Temperatur sinkt oder steigt oder was auch immer und der wandert, das kann auch sein. Aber die Leute, die da besseres Zeug haben, die sagen doch, das ist auch wirklich real, nicht nur Messartefakt.
Gut. Ich hätte noch eine Idee bezüglich Linux. Es gibt mittlerweile ja auch RT-Linux, auch Mainline. Vielleicht wäre das noch eine Idee für Realtime-Linux. Ja. Das benutzen zumindest manche bei der Audioverarbeitung, ja. Ich weiß nicht, ob das da relevant sein könnte, aber wäre nur so eine Idee von außen stehend.
Ja.
Dass man vielleicht dann auch die Genauigkeit von der Messung ein bisschen optimieren kann, wegen so Prozessrauschen bei Linux allgemein vom Scheduling her.
Ja, ja, also ist nicht Realtime. Ich habe ein bisschen Untersuchungen gemacht, wie diese C++-Geschichte eigentlich funktioniert. Zufällig habe ich ja noch eine Folie, die dazu passt. Das ist jetzt die Genauigkeit meiner Soundkarte und man sieht, es ist in erster Näherung erstmal eine ziemlich schöne Gerade. Die geht nach oben, das heißt, meine Soundkarte sampled ein bisschen langsamer als die 48.000, die eigentlich sein sollte. Und dann gibt es auf einmal so einen Sprung von einer Millisekunde oder so. Das kann sein, dass ich an der Stelle mal gerade hier irgendwo gedreht habe, die Frequenz gedreht habe. Das war eine Messung, bei der ich die Frequenz nachträglich noch geändert habe. Ob an der Stelle hier irgendwie dieses Ding dann mal eine Millisekunde aussetzt, traue ich ihm zu. Und einfach, bitte? Ja, dem PLL hat nachgeregelt, aber irgendwie dann hinten das Backend hat dann eben keine Daten mehr rausgeschmissen, sondern nicht einfach irgendwelchen Quatsch rausgeschmissen, sondern abgeregelt und dann gewartet. Oder so ist meine Vermutung, ich weiß nicht genau. Glücklicherweise war das vor dem eigentlichen Messkram, der eigentliche Messkram. Ich habe da also einige Untersuchungen gemacht, ob meine Geschichte mit diesem C++-Quorum, ob das irgendwie solide ist. Und man muss da glätten. Da gibt es immer mal wieder Ausreißer durch das Prozess-Scheduling von Linux und so. Aber wenn man da so ein bisschen glättet, ist das, glaube ich, ganz brauchbar. Aber RT wird es natürlich auf eine höhere Ebene. Absolut. Kann man machen.
Vielen, vielen Dank, Andreas. Jo. Man findet dich?
Man findet mich also ab und zu in der Chaoswelle, ne, Follow the Carrier, also so ein Träger von einer Frequenz, das nennen wir auch Carrier im Amateurfunk, im dritten Stock hier in diesem Gebäude. Ich habe auf der ersten Folie irgendwie so Koordinaten von mir, mein Blog, Fediverse findet man mich, Matrix findet man mich, E-Mail habe ich auch, also irgendwie, keine Ahnung. Ja. Bitte? Nee, nicht mehr.
Nee, aber man hört ihn wahrscheinlich ab irgendwo und zu auch das. In Wellen unter Delta Juliet 3 Echo India.
Ja,